In der heutigen Folge Flutlicht an spreche ich mit Rachel Etze. Sie hat zur Beleidigungskultur im deutschen Männerfußball promoviert und lehrt in der rassismuskritischen Bildungsarbeit. Wir schauen auf koloniale Zerrbilder und Rassismen im Fußball und ob Sport wirklich verbindend ist. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 91 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und ich habe gleich einen kleinen Infoblock für euch, bevor wir mit der Folge loslegen. Nachdem die Sendungen im November ja vorproduziert waren, sind wir jetzt wieder in der aktuellen Produktion. Allerdings gilt das nur für eine Folge, denn danach gehen wir erstmal wie geübt in die Winterpause. In der zweiten Dezember und in der ersten Januarhälfte erscheint keine Ausgabe. Weiter geht's dann am 15. Januar. So, und das war's auch schon mit dem Werbe- und Infoblog. Und ich habe heute eine wirklich tolle Gästin bei mir, auf die ich mich schon sehr lange freue. Wir haben uns schon mal persönlich bei einer Veranstaltung kennengelernt und da ausgetauscht. Und seitdem wollte ich sie unbedingt hier zu Besuch haben. Herzlich willkommen, liebe Rachel Etze.
Hallo Mara, ich danke dir vielmals für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, es ist toll, dass du dir Zeit nehmen konntest. Ich würde vielleicht erstmal so ein bisschen in deine Vita einsteigen und dann gucken wir, was da so Richtung Fußball so sehr eindeutig geht und was vielleicht auch nicht. Und wir schauen mal, wie du uns das zusammenführen kannst, wie du dann letztlich auch sehr stark im Fußball gelandet bist. Du hast in Mainz an der Uni Ethnologie und Afrika-Studien studiert. Kannst du uns vielleicht erstmal so ein bisschen was dazu erzählen, was erstmal im Bachelor da deine Schwerpunkte waren?
Ja, sehr gerne. Also das Ethnologiestudium an der Mainzer Universität hat eben den Schwerpunkt Afrika. Das heißt, dass die Schwerpunkte Rassismus, Kolonialismus, Kolonialrassismus, aber eben auch beispielsweise westliche Afrika-Bilder eine ganz wichtige Rolle spielen im Studium. Also auch die Frage in der Art und Weise, wie sozusagen der globale Norden auch den globalen Süden, in dem Fall Afrika, darstellt. Und was für eurozentrische Bilder da eigentlich inbegriffen sind, die bis heute noch in unserem Alltag vorhanden sind. Das war so der Schwerpunkt in meinem Bachelorstudium.
Geht es da dann auch um solche, ich sag mal, fast schon klassischen Themen, wie dass man in Europa teilweise den Leuten immer wieder sagen muss, Afrika ist übrigens ein Kontinent mit sehr vielen Ländern und immer zu sagen, das ist in Afrika so, das wäre so, wie wenn man immer sagen würde, das ist in Europa so, ist das einfach Quatsch.
Ja. Richtig, genau. Also um solche banalen Themen geht es, die bis heute eben noch präsent sind in unserer Gesellschaft und der Art und Weise, wie wir über den afrikanischen Kontinent sprechen. Aber da braucht es eben noch ganz viel Sensibilisierung und das ist eben das Thema, was wir dann fortlaufend im Studium durchgehen.
Und dann hast du, was vielleicht, wenn man sich anschaut, womit du dich inhaltlich schon so beschäftigt hast, erstmal wie ein totaler Break wirkt, im Master mit Beleidigungskultur im deutschen Männerfußball beschäftigt. Und das war dann später auch Thema deiner Promotion. Wie hat sich denn der Schwerpunkt für dich rauskristallisiert? Hattest du immer selber schon ein Interesse am Fußball oder wo kam das her?
Ich hatte mit Fußball davor nichts am Hut. Tatsächlich habe ich nur die großen Spiele verfolgt, WM und EM. Aber tatsächlich war das Jahr 2021 sehr prägend für mich. Da hatte ich auch mit der Masterforschung begonnen, weil zu dem Zeitpunkt der Dokumentarfilm, ZDF-Dokumentarfilm Schwarze Adler ausgestrahlt worden ist, der die Geschichte schwarzer ProfispielerInnen nachzeichnet und die Rassismuserfahrungen, die sie in der Zeit gemacht haben. Angefangen von Erwin Kostedde eben bis Otto Addo, Gerald Asamoah und you name it. Also ganz viele ProtagonistInnen, die dort in Film vorkommen. Dann gab es ja eben auch die EM 2021, als Italien und England im Finale gestanden haben und dann eben die drei Spieler Marcus Rashford, Bukayo Saka und auch Jadon Sancho beispielsweise eben die Elfmeter verschossen hatten und es dann eben zu ganz starken rassistischen Anfeindungen gekommen ist. Und dann Ende des Jahres kommt es auch noch dazu, dass wir dann, dass der deutsche Profisport eben Geschichte geschrieben hat, weil eben beispielsweise Drittligaspieler Aaron Opoku und Leroy Quaduo rassistisch beleidigt worden sind, als VfL und Osnabrück gegen MSV Duisburg gespielt haben und zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Profisports eben das Spiel abgebrochen worden ist. Und das waren so prägende Ereignisse für mich, dass ich dachte, da müsste man doch irgendetwas im Fußballbereich machen und mal zu diesen Themen forschen und dachte mir dann während in der Forschungsvorbereitung, dass ich mir gerne mal auch so allgemeine Praktiken von Beleidigung anschauen möchte und so hatte ich mich dann eben für dieses Thema entschieden.
Ich fand es total spannend, als ich das gelesen habe und also ich habe auch gleich an dieses Finale denken müssen, über das du ja auch oder mit dem du dich ja auch beschäftigt hast, wo man Also wo fand ich noch so dazu kam, dass das ja so unfassbar junge Spieler waren, das war was ich davon extrem in Erinnerung behalten habe und so dieses, dass Menschen sich über diese Grausamkeiten, die sie da von sich geben, einfach überhaupt keine Gedanken machen. Was ich bei dem Film echt heftig fand, da würde mich mal interessieren, wie du das empfunden hast, ist, dass er ja schon auch sehr intensiv einfach diese rassistischen Beleidigungen wiederholt, ne? Also im Sinne von, sie zu dokumentieren natürlich, aber der lässt sich auch nicht leicht einfach so anschauen.
Ja, bin ich ganz bei dir. Also dieses Thema Reproduktion, also dass wir immer wieder auch diese Sprache reproduzieren, ist immer wieder ein Thema, was kritisch beleuchtet wird. Tatsächlich gerade im organisierten Fußball da, wo auch rassismuskritische Bildungsarbeit noch so in den Kinderschuhen steckt, sage ich mal, ist das dann doch sehr, sehr wichtig eben auch für die Sensibilisierung, dass diese Themen auch so nochmal in der Deutlichkeit aufgezeigt werden, weil ich dann auch merke in der Reaktion einiger Personen, die eben diesen Film geschaut haben, dass sie viele Dinge einfach auch nicht wussten, auch in der Art und Weise, wie über diese Menschen gesprochen worden ist. Und daher war das sehr heftig, aber dieses Heftigsein muss irgendwie sein, damit die Leute auch spüren, was das eigentlich für die SpielerInnen bedeutet. Und das fand ich eben auch dann wiederum so stark an dem Film, dass du dann eben wirklich nur eine Betroffene im Fokus hattest, die dann eben auch auf emotionaler Ebene über ihre Erfahrung sprechen konnten, ohne dass von der Seite irgendwie reingegrätscht wird. Und das fand ich wiederum so stark. Aber es muss ins Eingemachte gehen, damit die Leute spüren, was das eigentlich für eine Bedeutung hat für die Lebensrealitäten betroffener Menschen.
Ist natürlich von diesen Menschen auch einfach ein sehr, sehr großer Schritt, sich darauf sein zu lassen. Ich kann mich dran erinnern, dass diese Szene, gerade wie Gerald Asamoah sich nochmal auf dem Tablet anschaut, die alten Beleidigungen. Das kann man wirklich den Leuten nicht hoch genug anrechnen, da in so einem Format nochmal durchzugehen.
Total.
Ja, sorry.
Ach so, nee, ich wollte es nur bestätigen, was du gerade gesagt
hast. dann wäre es toll, kannst du ein bisschen was dazu sagen, gerade weil du ja auch vorhin schon gesagt hast, vorher hattest du mit Fußball gar nicht wirklich was am Hut. Wie geht man denn bei sowas methodisch vor? Wie arbeitet man sich in so ein Thema ein? Was hast du da genau gemacht?
Also dadurch, dass ich ja in der Ethnologie angesiedelt bin an der Mainzer Universität, ist die ethnografische Feldforschung unser Methodenbaby, sage ich mal. Also das ist so der Schwerpunkt in der Art und Weise, wie wir forschen. Das heißt, wir gehen dann tatsächlich raus ins Feld, das, was wir uns thematisch ausgesucht haben, und schauen einfach mal, was dann draußen passiert, dort, wo wir uns im Feld bewegen. Und in meinem Fall war es eben der Amateur, aber auch der Profibereich. Das heißt, ich war dann auf unterschiedlichen Spielen gewesen, von Kreisligaspiel eben bis zu Bundesligaspielen, und habe mich mal einfach da umgeschaut, bin hingegangen, hab mir die Spiele angeschaut, mir angeschaut, was da passiert. Und dadurch, dass ich dann auch irgendwo auffalle, manchmal, wenn ich dann dort an den Plätzen stehe, dass dann Leute auch kommen und fragen, ja, was machst du hier? Und ich dann über mein Forschungsthema spreche und so mit den Menschen dann auch ins Gespräch komme, also dann auch informelle Gespräche über mein Forschungsthema führe. So läuft das dann eben ab, und dann sammle ich diese Eindrücke, führe ein Feldnotizbuch und ein Feldtagebuch. Das heißt, ich notiere alles, die Erlebnisse, die Gefühle, das, was ich wahrgenommen habe, notiere ich alles, und daraus entsteht dann diese Datenauswertung. Also es ist sehr wenig quantitativ, hier geht es nicht um Zahlen, hier geht es tatsächlich um Lebenserfahrung, Lebensrealität und die Erfahrung, die man dann im Feld sammelt.
Sind da manchmal die Gespräche am Spielfeldrand fast noch ergiebiger als das, was vielleicht mit dem Spiel selber auf dem Platz zu tun hat?
Total, absolut. Also die Gespräche, darauf kann man überhaupt nicht verzichten, weil die einfach nur mal sehr stark aufzeigen, auch was für Narrative es eigentlich im Fußball gibt in Bezug auf Beleidigungen. Ja, also auch die Art und Weise, wie darauf reagiert wird, dass ich überhaupt zu dem Thema forsche, da wird sehr häufig gelacht und auch sehr häufig bestätigt, dass es wirklich eine normalisierte Praxis ist. Das ist also einer der Ergebnisse, die eigentlich schon von vornherein fast schon festgestanden haben, dass es eine normalisierte Praxis ist und es eben nicht erst bei der diskriminierenden Beleidigung anfängt, obwohl die Arbeit an dieser Thematik total wichtig ist. Aber es fängt schon an bei, ob es Fäkalsprache ist, ob es Tiervergleiche ist, also auch, dass es Beleidigungspraktiken gibt zwischen Spielern oder auch zwischen Fangemeinschaften, die eine Art Ritual sind. Es gehört also einfach dazu. Das ist so eigentlich der Standardsatz, der in den unterschiedlichsten Kontexten gefallen ist. Es gehört einfach dazu. Es ist Teil der Folklore sozusagen, dass man sich da auch beleidigt. Und das ist schon sehr spannend, dass das so auch geduldet, akzeptiert wird und als Normalität anerkannt ist.
Ich könnte mir vorstellen, ein Aspekt dieser Gespräche ist sicherlich häufig, mit Leuten darüber zu sprechen, dass Beleidigung und Diskriminierung auch nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, oder?
Total. Also da braucht es auf jeden Fall auch nochmal sehr viel Sensibilisierung, aber tatsächlich wird auch häufig gar keine Trennung gemacht, obwohl es da eben eine Trennung gibt. Also klar, bei Diskriminierung und Beleidigung geht es immer darum, dass ich irgendwo auch den Wert eines Menschen abspreche und diese Person auch herabwürdige. Bei Diskriminierung geht es aber vor allem um unveränderliche Merkmale, also Aspekte, die wirklich Teil meiner sozialen oder auch persönlichen Identifikation sind, die auch nicht veränderlich sind. Und häufig handelt es sich dann bei diskriminierten Gruppen eben um Gruppen, die historisch auch von Ausgrenzung, Verfolgung und auch Ermordung gelitten haben. Dementsprechend ist das ein viel vulnerableres Thema, weshalb natürlich auch da viel mehr gemacht wird als jetzt zum Thema Beleidigung. Das wird halt eher so hingenommen. Aber auch da könnte man was machen, indem man es eben auch als Gesprächsthema mal aufnimmt. Aber da ist die Unterscheidung tatsächlich auch ganz wichtig, dass man diese trifft.
Jetzt habe ich vorhin schon kurz erwähnt, wir haben uns bei einer gemeinsamen Veranstaltung kennengelernt. Wobei jetzt muss ich gerade mal, liebe HörerInnen, Full Disclosure, wir haben den Anfang des Podcasts heute zweimal aufnehmen müssen, weil wir uns plötzlich nicht mehr gehört haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Variante, die jetzt live geht, tatsächlich darauf hingewiesen habe. Also mache ich es jetzt. Rachel und ich haben uns bei einer Veranstaltung kennengelernt. Und zwar ging es da um das Buch von Ronny Blaschke, Spielfeld der Herrenmenschen, das sich mit Kolonialismus und dessen Bedeutung für den Fußball beschäftigt. Jetzt hast du ja schon gesagt, Kolonialismus war auch eben ein wichtiger Bestandteil in deinem Studium und eben auch dieses Thema Afrika-Bilder, was sicherlich im Fußball, wenn man es dann wiederum auf Menschen, deren Herkunft auf diesem Kontinent liegt, bezieht, auch eine Rolle spielt und zwar keine besonders positive. Was hast du gedacht, als du von dem Buch das erste Mal gehört hast und was waren so deine Leseeindrücke? Wie wichtig ist so ein Buch?
Ich hatte Ronny Blaschke, der ja der Autor dieses Buches ist, auch schon auf vorigen Veranstaltungen getroffen und er hatte mir bereits erzählt, dass er eben dieses Buch gerade fertig schreibt. Und das Einzige, was ich mir gedacht habe in dem Moment war, oh mein Gott, endlich. Ich war so dankbar, dass diese Thematik überhaupt gerade in Bezug auf den Sportbereich Erwähnung findet oder dass er wirklich auch zu dieser Thematik forscht, weil es so wichtig ist für diese ganze Aufarbeitung, die wir machen in Bezug auf die Dekolonisierungsprozesse, die ja eigentlich schon seit Jahrzehnten anlaufen, nur halt irgendwie im Sportbereich nicht wirklich angekommen sind. Und klar, kann man natürlich kritisch diskutieren, braucht es tatsächlich einen weißen Autor, der über diese Thematiken schreibt, ne? Also da ist sich Ronny auch selbst bewusst gewesen, dass man das natürlich auch kritisch beäugen kann, aber in dem Fall ist es für mich gar nicht die Priorität, sondern einfach auch einfach eine Dankbarkeit, dass dieses Thema überhaupt angesprochen wird und dass er natürlich auch mit ganz vielen Menschen gesprochen hat, die eben auch entweder Bezug haben zum afrikanischen Kontinent oder Teil eben der afrikanischen Diaspora sind, um dann eben auch diese Perspektiven aufzugreifen. Daher fand ich das so wichtig, dass dieses Buch veröffentlicht wird. Und gleichzeitig ist das natürlich auch mit sehr unangenehmen Gefühlen verbunden, muss man sagen, weil das dann wieder auch zeigt, wie schmerzhaft Geschichten eben sein können und dass wir immer noch in solchen kolonialen Strukturen leben, ist immer wieder erschreckend, aber wichtig eben für die Aufarbeitung.
Du sprichst das Thema Aufarbeitung gerade an und Kolonialismus ist also ein Thema, wo ich, wenn ich mich mit Leuten über die Problematik auch unterhalte, immer den Eindruck habe, dafür, was das eigentlich geschichtlich für eine Rolle spielt, ist es den Leuten extrem wenig präsent und vor allen Dingen auch die Tatsache, dass eben Deutschland da genauso mitgemischt hat wie andere Länder. Also es ist oft so, wie ja häufig, ne, bei unangenehmen Themen, so ein Abwehrreflex, so ja, ach, das waren ja, keine Ahnung, die Franzosen oder sonst was. Und es ist auch in der Schule kein unfassbar präsentes Thema. Was bedeutet dieses Versäumnis für eine Gesellschaft?
Das bedeutet auf jeden Fall keine Aufarbeitung der Schmerzerfahrung der Menschen, die betroffen sind und vor allem aber auch keine Übernahme der Verantwortung, was ganz, ganz wichtig ist. Also du hast das im Grunde genommen schon im Kern zusammengefasst. Also allein die Tatsache, dass wir in Anführungszeichen im Vergleich zu anderen Kolonialmächten nur 30 Jahre Kolonialzeit hinter uns haben, nehmen Leute häufig auch als Exkulpation, würde ich sagen, also als Ausrede, dass es gar nicht so relevant sei.
Mhm.
Aber wenn ich überlege, dass ich beispielsweise Anfang 30 bin und mein Leben lang für 30 Jahre in einer Kolonie leben müsste, also wie prägend das eigentlich ist. Ich glaube, das verstehen Leute nicht. Und das ist total wichtig, dass man eben diese Themen weiterhin bearbeitet. Denn der deutsche Kolonialismus hatte nicht nur einen krassen Einfluss auf die Lebensrealitäten der Menschen, die in den Kolonien gelebt haben, sondern es war tatsächlich auch einer der schrecklichsten Kolonien oder Kolonialmächte, obwohl es nur 30 Jahre waren. Also wir erinnern uns an beispielsweise den Genozid eben vor der NS-Zeit beispielsweise in Südwestafrika an den Namas und Hereros. Das war während der deutschen Kolonialzeit. So, und es gab eben noch andere Gebiete, die Deutschland oder das Deutsche Reich eben kolonisiert hatte. Dementsprechend ist da sehr, sehr viel Einfluss, weshalb wir uns auch mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen müssen, weil wir eben vor allem auch Menschen haben, die auch Bezüge haben eben noch zu diesem Kontinent und auch hier leben und sich dann diese kolonialen Strukturen in der Art und Weise, wie wir diese Menschen in der medialen Berichterstattung darstellen, wie wir mit ihnen im Alltag umgehen, immer noch zeigt. Das heißt, wenn wir uns dieser Geschichte nicht widmen, uns damit beschäftigen, werden diese Menschen weiterhin unter rassistischen und kolonialen Strukturen leiden. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und wenn man solche Dinge auch nicht anerkennt, bedeutet das auch immer, dass ich auch nicht heilen kann, dass Schmerz da bleibt, weil das nicht anerkannt worden ist. Daher ist es unheimlich wichtig für Communities, dass eben diese Themen bearbeitet werden und dass man hinschaut und anerkennt und sagt, ja, das ist passiert und wir müssen uns dem jetzt stellen. Das sollte der Schwerpunkt sein.
Es ist sowieso, finde ich, so absurd, wenn Leute, die also in einer normalen Woche sagen, boah, von Montag bis Freitag zu kommen im Job ist echt richtig lange, dann plötzlich sagen, ach, 30 Jahre war ja gar nicht so viel.
Wow,
Also,
voll.
was man da plötzlich irgendwie für Zeitkategorien aufmacht.
Ja.
Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen mit Bildern, die eben aus diesen Kolonialzeiten noch ja, quasi im Alltag bei Menschen vorhanden sind. Jetzt haben du und ich, glaube ich, eine Vorstellung davon, worum es da geht, aber vielleicht gibt es unter den HörerInnen eben auch welche, die sich mit diesem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt haben. Kannst du vielleicht mal ein, zwei Beispiele dafür geben? Also was sind problematische Übernahmen aus dieser Zeit, die gesellschaftlich eben noch vorhanden sind?
Also, wenn wir über Kolonialismus und vor allem auch Rassismus sprechen, ist eines der wichtigsten Faktoren, die wir betrachten müssen, das Thema Machtgefälle. Es geht um Hierarchien. Und wenn man sich mal vorstellt, dass damals, auch in der Hochphase des Kolonialismus, 19. bis 20. Jahrhundert beispielsweise, eben Kolonialmächte aus Europa auf afrikanischen Gebieten waren und dort die Menschen kolonisiert haben und dann auch Narrative entwickelt haben, dass diese Menschen, die leben nicht wie wir, sie sehen irgendwie ganz anders aus, sie kleiden sich ganz anders, sie gehören nicht unserem Standard oder entsprechen nicht unserem Standard und dementsprechend sind sie unterentwickelt, sind unzivilisiert, sind primitiv. Denn das Maßstab war, dass man sich hin entwickelt zum weißen Mann. Das war im Grunde genommen das Zivilisierungsprojekt neben der gesamten Ausbeutung, um eben aufzuzeigen, dass diese Menschen eben diesem eurozentrischen Standard nicht entsprechen. Das heißt, diese Ideen von unterentwickelt, primitiv, nicht intelligent sind Narrative, die wir bis heute eigentlich noch in unserer Gesellschaft sehen, in der Art und Weise, wie beispielsweise auch Werbung mit schwarzen Menschen gemacht wird, also diese Themen, die kommen da immer wieder im Alltag auf, wie auch beispielsweise mit Menschen umgegangen wird. Also die Tatsache beispielsweise Erfahrung von vielen schwarzen Mädchen und Frauen, dass ihnen beispielsweise einfach mal in die Haare gegriffen wird im Alltag. Ob sie im Bus sitzen, bei mir war das vor ein paar Monaten erst an der Tankstelle, dass eine Dame, die hinter der Theke stand und ich gerade zahlen wollte, mir gerade in die Haare fassen wollte, weil sie meine Haare so spannend und interessant war. Aber natürlich nicht weiß, dass während des 19. und 20. Jahrhunderts es Völkerschauen hier beispielsweise im Deutschen Reich gegeben hat. Also Menschen ausgestellt worden sind aus den Kolonien in Leipzig, in Stuttgart, in Köln, Hamburg, Berlin oder eben auch in Frankfurt und deutsche Bürger und Bürgerinnen beispielsweise zahlen konnten, um diese Menschen in den Zoogehegen, wo sie ausgestellt worden sind, begutachten zu können. Man konnte staunen, wie sie aussehen, wie sie so leben. Man konnte sie einfach betatschen, anspucken. Man konnte mit denen machen, was man wollte. Das heißt, sie wurden wie Objekte behandelt. Und diese Aspekte fließen dann eben in diese Alltagssituation rein, in den Sachen, die gesagt werden oder wie man Menschen behandelt, die eben noch diese kolonialen Strukturen beinhalten, jedoch man das eben nicht weiß, weil man gar nicht weiß, dass man noch in einer postkolonialen Gesellschaft lebt. Und das sind beispielsweise, ja, zum Beispiel, wie Machtgefälle funktioniert und wie wichtig das ist in der Arbeit, wenn es um Dekolonisierung geht.
Das Thema mit den Haaren ist ja tatsächlich eins, was da häufig zitiert wird. Und ich finde, also alles, was du sagst mit der Thematik, mit den Ausstellungen und so weiter, das sind total wichtige Punkte. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es auch einfach Common Sense sein sollte, dass Menschen sich nicht gegenseitig irgendwie irgendwo hingreifen, nur weil sie das Gefühl haben, da sieht jemand irgendwie anders aus als ich und deswegen möchte ich das jetzt gerne mal wissen. Ich meine, ich gehe ja auch nicht zu irgendjemandem hin und sage, darf ich dir mal in den Bauch kneifen oder irgendwie sowas. Ja. Also es ist total ungehörig, dass man da überhaupt drauf kommt. Das wäre in Ordnung.
Total. Und was du gerade beschrieben hast, ist ja im Begriff dieser postkolonialen Strukturen allein die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, ich kann das bei diesen Menschen machen. Weil ich ganz genau weiß, bei einer anderen Person, die eben nicht rassifiziert ist im Alltag, würde sie das nicht machen. Sie würde keiner anderen weißen Frau einfach in die Haare packen. Auf keinen Fall. Ja. Aber mir hat sie das Gefühl, sie könnte das einfach machen, also auch unreflektiert. Das zeigt auch schon da, dass ich dann nicht eben auf derselben Ebene also gesehen werde, wie beispielsweise eine weiße Frau in dem Fall.
Im Sport vermischen sich diese kolonialistischen, ich sag mal, Zerrbilder und rassistische Stereotype ja auch. Ein sehr prominentes Beispiel ist, dass man weiß, dass auch selbst bei der Kommentierung von Spielen, aber auch häufig noch in der Bewertung von SpielerInnen, es immer so diese Annahme transportiert wird, weiße SpielerInnen seien technisch besser und schwarze SpielerInnen seien dafür schneller, was also vielfach widerlegt wurde und was man aber einfach auch unfassbar schwer aus den Köpfen der Leute rausbekommt. Ist dir das begegnet bei deiner Feldforschung und wie kann man da argumentativ gegen angehen? Oft kommen solche Sachen ja leider auch von Leuten, die, ich sag mal, für Argumente nicht vollumfänglich zugänglich sind.
Ja, das ist richtig. Also ich hatte, darauf bin ich jetzt nicht gestoßen während der Feldforschung. Das ist eher Teil meiner Nebentätigkeit, also weil ich ja auch in der rassismuskritischen Bildungsarbeit tätig bin und eben auch für vor allem Sportverbände, vor allem Fußballverbände, Nachwuchsleistungszentren eben diese rassismuskritischen Trainings mache, also auch mit Trainern, Spielern und anderen Akteuren. Und dieses Thema ist sehr, sehr, sehr präsent, wenn es um die Zuschreibung geht von körperlichen oder auch mentalen Fähigkeiten in Bezug eben auf Hautfarbe. Und das Spannende ist bei dieser Thematik, weshalb es auch so schwer ist, das rauszukriegen aus den Köpfen, ist, abgesehen davon, dass es eben auch ein Produkt des Kolonialismus ist, es ist, dass gerade schwarze Menschen sehr, sehr stark auf den Körper reduziert werden. Und das sieht man auch, wenn man sich Texte durchliest oder auch mal sich mit Kolonialismus, also beziehungsweise mit Erfahrung in den Kolonien mal beschäftigt, dann sieht man immer wieder, dass dieselben Begriffe fallen. Es geht immer um den Körper beim schwarzen Menschen. Es geht nie irgendwie um etwas, was im Kopf steckt, sondern die schwarze Person wird komplett objektiviert. Das heißt, es geht nur um den Körper, es geht um die Hautfarbe und im Kopf hat diese Person im Grunde genommen nichts und wird dann auch dann im Grunde genommen diese Zuschreibung gemacht, ne, dass man körperlich stark ist oder dass man beispielsweise auch auf der Baumwollplantage super gut arbeiten kann. Also alles, um den schwarzen Körper als Instrument zu nutzen. Und im Gegenzug dazu hat man eben auch die Narrative entwickelt, um sich selbst auch höher zu positionieren, dass eben weiße Menschen beispielsweise, dass sie intelligent sind, dass sie smart sind, dass sie strategisch gut denken können. Und das spiegelt sich dann ganz stark auch eben im Sport wieder, dass eben beispielsweise schwarzen Personen auch schon bestimmte Fähigkeiten zugeschrieben werden, obwohl sie noch nicht mal gerannt sind. Aber diese Stereotype im Kopf schon da ist, dass sie bestimmte körperliche Fähigkeiten haben, weshalb sie dann auch häufig auf bestimmte Positionen eben gesetzt werden und dann eben auch dann weiße Personen, die auch bestimmte Zuschreibungen erhalten, von wegen man ist intelligent, strategisch gut, dann auch eben beispielsweise eher Teamkapitän sind als jetzt umgekehrt. Und da gibt es natürlich sportübergreifend ganz viele andere Beispiele. Da ist natürlich der American Football das beste Beispiel dafür.
Ein Thema, an dem man das ja auch sehr gut ablesen kann, finde ich, ist die Tatsache, dass es dann eben im Bereich Verantwortlichkeiten im Fußball, also seien es TrainerInnen oder dann eben auch Verantwortliche in den entscheidenden Positionen in einem Verein und so weiter, dann eben hauptsächlich Weiße sind und dann greifen da eben auch rassistische und sexistische Strukturen ineinander, weiße Männer eben. Und wenn man jetzt auf die Verknüpfung von Rassismus und Sexismus kommt, dann ist sicherlich das Thema Körperbilder auch noch eins, also wo womöglich Frauen noch mal anders betroffen sind als Männer. Wie begegnet dir das im Sport oder wie begegnest du dann vielleicht auch diesem Thema?
Also ich merke das ja immer wieder, wenn ich Workshops mache oder eben auch Podiumsdiskussionen bin, dass dort Women of Color sehr stark unterrepräsentiert sind. Also im Grunde genommen sind sie fast unsichtbar. Sie werden ja auch, wenn es um die mediale Berichterstattung geht und sie bestimmte Wettkämpfe auch gewonnen haben, da wird ja auch nicht darüber so berichtet, wie beispielsweise jetzt eben, wenn weiße Personen irgendwelche Wettkämpfe gewinnen. Also da ist auch die Berichterstattung eine andere, weshalb die so auch gar nicht so richtig sichtbar sind. Und wenn Sexismus und Rassismus eben zusammenkommen, muss man eben bedenken, da sprechen wir eben von Intersektionalität. Das heißt, dass dann zwei Diskriminierungsformen zusammenkommen und dann sich sozusagen noch verstärken. Das heißt, dass beispielsweise eben muslimische Frauen oder eben auch schwarze Frauen immer ganz andere Erfahrungen machen eben als beispielsweise muslimische Männer oder schwarze Männer oder eben auch weiße Frauen. Ne, also da kommen diese Strukturen einfach auch nochmal zusammen, weshalb es auch wichtig ist, dass man Sexismus und Rassismus auch eben zusammendenkt. Und das Spannende ist auch, gerade wenn es um Körperbilder geht, dass es natürlich, da gibt es auch eurozentrische Bilder, wie Körper vor allem von Frauen sein sollen. Da gibt es eine bestimmte Narrative, was weiblich ist und was eben nicht. Und das Spannende und Erschreckende ist gerade bei Women of Color, dass dort, wir sprechen dann eben auch von Frauen, auch häufig Frauen, die sich selbst auch als Frauen identifizieren, ihnen aber häufig auch ganz andere Attribute zugeschrieben werden, also auch männliche Attribute zugeschrieben werden, weshalb zum Beispiel das Thema Gender Testing eine große Rolle spielt eben bei Women of Color, dass dort viel häufiger eben das Geschlecht in Frage gestellt wird als beispielsweise jetzt bei weißen Frauen. Da gibt es eben viele Fälle in der Sportgeschichte, die das nochmal aufzeigen, dass da nochmal eine viel größere Herausforderung ist, mit dieser Thematik umzugehen. Weshalb beispielsweise eben in der Bildungsarbeit total wichtig ist, überhaupt zu verstehen oder zu vermitteln, was es bedeutet, eben zwei Dimensionen, die da zusammenkommen, was das eigentlich für die Lebenserfahrung bedeutet, aber auch eben für die Strukturen, weshalb, wie gesagt, diese Personen nicht so wirklich sichtbar sind, weil man nicht versteht, wenn Rassismus und Sexismus zusammenkommen, dass dann nochmal andere Herausforderungen und Probleme entstehen.
Um das vielleicht für Personen, denen das Thema nicht so geläufig ist, noch ganz kurz ein bisschen aufzufächern. Es geht bei der Thematik darum, dass bei sportlichen Wettkämpfen es ja in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen ist, dass ja beispielsweise Veranstaltende von sportlichen Events dann zu einer Person sagen, nö, ich glaube das aber nicht, dass du eine Frau bist. Du sagst, du bist eine Frau, aber ich möchte das irgendwie überprüfen. Und das passiert eben häufig auf Grundlage der westlich geprägten Menschenbilder. Man hat eine Vorstellung davon, wie eine Person auszusehen hat und alles, was davon irgendwie abweicht. Also man hat das ja beispielsweise bei Olympia auch wieder beim Boxen gesehen. Man hat das in der Vergangenheit aber beispielsweise auch bei Personen wie Caster Semenya gesehen. Aber auch zum Beispiel Serena Williams hat darüber häufig gesprochen, dass so dieses Überstülpen von einer Vorstellung dessen, wie eine Person auszusehen hat, eben über den persönlichen Schmerz hinaus eben oft auch so einen strukturellen Rattenschwanz nach sich zieht, der einfach unfassbar schlimm für die betroffenen Personen ist. Du hast das jetzt schon ein-, zweimal angesprochen, dass du über diese Themen ja auch auf Podien sprichst und was mich dabei mal interessieren würde, also eine Thematik bei Podien ist ja sicher insgesamt, dass die in fast allen Themen nach wie vor sehr stark weiß und cis-männlich geprägt sind. Das ist ein Thema, dem ich auch häufig begegne, wenn ich angefragt werde und dann so die Nebenbemerkung kommt mit dem, dann haben wir auch das Thema Frau gecovert. Dann ist schon erkennbar, ne, dass die Überzeugung vielleicht nicht immer da ist, aber dass man zumindest mittlerweile weiß, man sollte nicht einfach nur fünf weiße Cis-Männer hinsetzen. Und jetzt ist es ja so, dass es natürlich wichtig ist, Podien zu haben, die in den verschiedenen Ebenen divers sind. Auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl, es gibt dann so ein bisschen eine Tendenz, Personen immer nur per Betroffenheit einzuladen. Und Podien sollen ja immer divers sein. Deswegen würde mich mal fragen, wie gehst du dann mit Anfragen zu diesem Thema um? Weist du darauf hin, dass es, keine Ahnung, dass du vielleicht gerne kommst, um darüber zu sprechen, aber dass es auch nicht die Erwartung sein kann, dass du immer ausschließlich über diese Themen sprichst?
Ja. Also ich hatte bisher immer das Glück, dass ich, dass mich Leute für Podien angefragt haben, die auch eine die sensibilisiert sind in Bezug auf diese Thematik. Das heißt, ich werde nicht nur als Betroffene eingeladen, sondern tatsächlich als Expertin. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es eben um Repräsentation auch auf den Podien geht, dass ich eben nicht nur aufgrund von Betroffenheit eingeladen werde, obwohl das ein wichtiger Bestandteil ist auch meiner Arbeit, dass ich da auch aus Lebenserfahrung sprechen kann oder auch eben für Betroffene sprechen kann. Aber ich bin auch Expertin auf dem Gebiet. Und dementsprechend ist das dann nochmal eine Doppelrolle, die ich dann sozusagen einnehme, wo auch dann die Expertise wertgeschätzt wird, weil ich eben auch zu diesen Themen forsche oder mich auch eben in der Bildungsarbeit damit beschäftige. So, und das ist ja eben ganz wichtig, dass sie auch als Expertin dann anerkannt werden.
Und gibt es dann sowas, wo du so sagst, das findest du wichtig, an Punkten vielleicht vorher abzuklären oder sowas?
Ja, also das Allerwichtigste ist, gerade wenn es um das Thema Diversität geht, was ja das Schlagwort hin ist seit in den letzten Jahren, ist, dass keine Symbolpolitik betrieben wird. Ja. Das ist ja das, was du im Grunde genommen schon angesprochen hast, ja, dass sie im Grunde genommen für die Repräsentation, weil wir wissen, dass es gerade angesagt ist, über dieses Thema zu sprechen, dann eben Menschen mit betroffenen Perspektiven und vielleicht auch Expertise eben auf das Podium setzen und danach dann im Grunde genommen nichts mehr damit gemacht wird, sondern es nur eine repräsentative Funktion hatte für die Struktur selbst, obwohl die Struktur selbst überhaupt nicht divers ist. Und das ist ein ganz großes Problem. Dementsprechend ist es total wichtig, dass man da sich auch mit, dass Repräsentation nicht nur bedeutet, was wir nach außen zeigen, sondern dass wir auch innerhalb der Strukturen daran arbeiten, dass wir eben Menschen dort haben, die auf so vielen Ebenen eigentlich Experten sind. Das heißt einmal, klar, die betroffene Expertise ist total wichtig. Das ist eine Expertise an sich. Und dann eben auch noch Experte sind auf wissenschaftlicher Ebene oder aufgrund der pädagogisch-didaktischen Arbeit, die man macht, dass man das auch noch eben mitbringt. Das ist also so vielfältig und so bereichernd, dass das eben mitgedacht werden muss für die strukturelle Veränderung in den eigenen Kreisen. Und da muss man sich eben auch an die Nase packen und selbst fragen, ist es eigentlich das, was ich wirklich möchte? Und ich kann auch bestätigen, dass es eben Personen, Strukturen da draußen gibt, die das eben nicht möchten. Die sagen, ja, wir machen das zu einem gewissen Grad, dass wir denen irgendwie vielleicht ein Podium geben, weil das eben jetzt Thema ist. Aber wenn es um die eigene Struktur geht, sind wir nicht bereit, eben Macht auch abzugeben und marginalisierte Gruppen in den Fokus zu rücken oder eben auch zumindest Anteilnahme haben zu lassen an der Struktur, in der man selbst eben arbeitet.
Und eine, finde ich, eine klassische Problematik dabei, wenn es um die Bereitschaft geht, eigene Strukturen zu verändern, ist ja immer dieses Argument, Qualität setzt sich durch, was einfach, wenn man mal über die vielen strukturellen Diskriminierungen von Gruppen nachdenkt, eine totale Farce ist. Also eine falschere Aussage kannst du ja in dieser Diskussion eigentlich kaum treffen, oder?
Total. Die ist nicht nur falsch, die ist auch total unreflektiert und für mich, um ehrlich zu sein, hat auch echt Triggerpotenzial, wenn ich sowas höre, weil einfach man merkt, dass da gar nicht reflektiert wird, eben die Barrieren, die in der Struktur sind, die diese Gruppen überhaupt gar nicht erst wirklich sichtbar machen. Also da ist ja eben schon das Problem und selbst in den Entscheidungsprozessen auch die Frage immer sein sollte, aufgrund welcher Merkmale entscheide ich mich eigentlich für bestimmte Personen. Häufig entscheiden wir uns eben für Personen, die einen ähnlichen, ob es kulturellen oder sozialen oder Bildungshintergrund haben. Und dementsprechend wählt man sich im Grunde genommen immer selbst und dementsprechend verändern sich auch die Strukturen nicht. Und dann heißt es dann am Ende, ja, aber wenn wir schon Leute dann reinlassen, die eben auch aus marginalisierten Gruppen kommen, dann bräuchten sie eben auch irgendwie eine gewisse Expertise oder Qualität. Es gibt so viele da draußen, die genau das haben. Und im Grunde genommen wird denen der Weg versperrt, weil man diese strukturelle, ich würde es auch nicht mehr Veränderung nennen, weil Veränderung ist auch für mich irgendwie ein bisschen zu oberflächlich, sondern strukturelle Transformation herbeiführen würden. Und das muss eben gewollt werden. Und dementsprechend können die Leute, die in oberen Strukturen, in Führungspositionen vor allem arbeiten, natürlich auch diese Struktur aufrechterhalten, indem sie keine Leute reinlassen, die erstens die Expertise sowieso mitbringen und dann auch noch eben Expertise in Bezug auf ihr Marginalisiertsein auch noch mitbringen. Also es ist eigentlich ein Doppeljackpot, aber würde auch bedeuten, dass dann die Struktur sich transformiert und ja, wie gesagt, das, es gibt eben Personen und auch Strukturen, die das nicht wollen.
Du hast das schon angesprochen, dass du auch in rassismuskritischer Bildungsarbeit eben als Dozentin unterwegs bist. Ist vielleicht eine sehr vereinfachte Frage, aber ist Bildung und ich sag mal fast sowas wie Aufklärung der Schlüssel, um diese Themen zu verbessern?
Ich habe das sehr häufig in Workshops, dass Personen mir dann im Anschluss sagen, dass es so viele Dinge gibt, die sie gar nicht wussten. Und das ist wirklich, ich würde sagen, das ist auch eine Struktur. Also das ist ein strukturelles Phänomen, das ich immer wieder höre, dass es bestimmte Aspekte, gerade geschichtliche Aspekte oder Kontinuitäten in Bezug auf Kolonialismus gibt, dass Menschen sich einfach gar nicht bewusst waren. Das heißt, Bildung und Aufklärung sollte man wirklich nicht unterschätzen. Weil zum Beispiel nur, weil es in der Vergangenheit bei uns strukturelle Veränderungen gegeben hat, wie beispielsweise eben auch das Einführen des Grundgesetzes, was ja im Grunde genommen noch bis heute gefeiert wird, aber auch versucht wird, natürlich noch zu verteidigen aufgrund der aktuellen Situation, dass es nicht bedeutet, dass der Blickwinkel der Menschen, dass ihre Einstellung sich wirklich dadurch verändert haben. Ne? Also das heißt, das Denken in der Art, wie wir über Menschen denken, denen wir eine Einwanderungsgeschichte zuschreiben, das hat sich im Grundlegenden nicht verändert. Das heißt, strukturelle Veränderungen oder Transformation, besser gesagt, ist super, super wichtig. Aber die Art und Weise, wie wir Menschen wahrnehmen, wie wir Menschen beurteilen aufgrund irgendwelcher Zuschreibungen, das ist für mich eine ganz, ganz, ganz wichtige Basisarbeit, wo es noch ganz viele Leerstellen gibt. Also es kommen zwar jetzt super viele Anfragen auch rein, weil auch das Bewusstsein dafür da ist, dass wir diese Arbeit machen müssen. Aber es zeigt auch immer wieder, wie wenig Aufklärung und Bildung eigentlich in diesem Bereich vorhanden ist. Weil du hast es ja auch vorhin schon erwähnt. Also gerade zum Beispiel der Kolonialismus, Rassismus ist jetzt kein fester Bestandteil unseres Bildungskanons. Es gibt zwar natürlich Schulen oder auch Jugendliche, die sagen, dass sie das beispielsweise in der Schule auch durchgenommen haben, aber es ist kein fester Bestandteil unseres Bildungskanons. Und das heißt, da sind so viele Leerstellen auch natürlich in Bezug auf Generationen, die vor uns gekommen sind. Und dementsprechend ist Bildung und Aufklärung ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil für die Transformation, die also diese Arbeit machen, in dieser Gesellschaft suchen.
Ich habe, als ich mir die Sachen angeschaut habe, die du in diesem Thema machst, mich auch gefragt, also eine Thematik, mit der du dich ja befasst, oder beziehungsweise eine Art und Weise eher, in der du die Thematik aufgreifst, sind auch sowas wie Slams. Das heißt, mein Eindruck von außen war, dass es dir schon auch irgendwie wichtig ist, niedrigschwellig in diese Themen reinzugehen. Ist das so? Was ist dir daran eventuell wichtig? Was ist da die Idee?
Du hast das so auf den Punkt gebracht, Mara. Und das hat ganz viel mit einer eigenen Wissenschaftsgeschichte zu tun, weil mich das manchmal schon ein bisschen frustriert in der Art und Weise, wie wir auch sprechen in der Wissenschaft. Das ist oftmals sehr hochgestochen und total auch weg eigentlich von der Lebensrealität der Menschen, die halt eben auch nicht in der Wissenschaft unterwegs sind. Also manchmal verstehe ich selbst nicht, was da diskutiert wird, um ehrlich zu sein, auch wenn ich schon seit Jahren in der Wissenschaft tätig bin. Und für mich ist es total wichtig, gerade wenn man in der Wissenschaft eine Arbeit macht, die total gesellschaftsrelevant ist, dass ich natürlich eben nicht die Dinge nur veröffentliche für die eigene Wissenschaftsgemeinschaft oder in kleinen Kreisen das eben bespreche, sondern dass es rausgeht in die Menschheit, dort in die Gesellschaft, dort, wo es die Leute auch direkt betrifft. Und dementsprechend sind die Slams für mich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für meine Arbeit, weil es für mich auch nochmal mir die Möglichkeit gibt, die Sachen, die ich mache, auch nochmal auf einer ganz anderen Arbeit, auf einer ganz anderen Ebene zu vermitteln. Also einerseits natürlich auch in der Sprache, dass das auch verständlich ist, was ich mache und eben nicht mit so vielen Wissenschaftsbegriffen um mich herumwerfe, beziehungsweise wenn ich das mache, erkläre ich es ja auch immer so, dass dann Leute auch das verstehen und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute dann auch verstehen, was ich sage und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Wissenschaft ist für mich nicht nur rational. Es darf auch emotional sein. Es darf auch gefühlt werden. Und das ist, glaube ich, das, was ich in meiner Arbeit ganz stark verbinde, dass ich das, was ich erforsche, was erstmal sehr rational klingt, auch spürbar und erlebbar mache für die Menschen, die dann eben meine Message auf der Bühne hören. Und weil ich denke, dass diese Veränderung oder die Transformation in der Gesellschaft auch nur möglich ist, wenn wir die Menschen auch berühren, wenn sie das auch im Körper spüren, dass da wirklich einfach auch noch viel Leid ist in unserer Gesellschaft und dass da unbedingt was gemacht werden muss. Und wenn ich das nur rational vermittle, dann wird der Schalter auch nicht wirklich umgelegt. Das muss man spüren. Und das ist das, was ich versuche eben mit den Slams.
Ich muss sagen, dass mich das total angesprochen hat, weil, also mir geht's so, wenn ich jetzt auf meine eigene, ich sag mal, Bildungshistorie schaue, dann habe ich schon das Gefühl, dass ich eigentlich mit vielen von diesen Themen eben erschreckend spät in Berührung gekommen bin. Also eben nicht als Kind oder als Jugendliche auf eine Art und Weise, die jetzt sicher sehr speziell ist, weil ich die 11. Klasse in den USA gemacht habe und da in Mississippi gelebt und da, also war dem Thema natürlich irgendwie überhaupt kein Entkommen und trotzdem habe ich da dann aber gemerkt, dass ich in diesem Thema eigentlich überhaupt nicht equipped bin. Also ich wusste überhaupt nicht, wie ich mich mit Themen da dann irgendwie auch verhalten oder auseinandersetzen sollte, sicherlich auch aus der Rolle heraus, dass ich halt eine Jugendliche und fremd in einem Land war, in dem der Rassismus einfach, also da unten im Süden der USA, das war brutal. Und das war sicherlich irgendwie so der Punkt, wo ich dann angefangen habe, mich damit intensiver zu beschäftigen, aber auch so gemerkt habe, wie das eben fehlt in den Strukturen. Und das ist ja letztlich auch die Aufgabe, ne, es in die Strukturen eben reinzubringen. Also sei es irgendwie in schulische Strukturen, sei es in Bildungsstrukturen neben der Schule und sei es dann eben aber auch in Strukturen wie beispielsweise in einem Fußball, der halt eben der größte Sport in diesem Land ist. Wenn du auf dieses Thema draufschaust und auch aus deiner rassismuskritischen Arbeit heraus draufschaust, hast du das Gefühl manchmal, es ist so ein bisschen überwältigend, an wie vielen Punkten man eigentlich ansetzen müsste und man kann aber nicht überall zugleich sein? Oder hast du das Gefühl, es bewegt sich vielleicht wirklich auch was positiv in dem Gebiet, wie eben aufgeklärt und gebildet und vermittelt wird?
Also ich muss sagen, ich bin jetzt auch schon seit einigen Jahren in der rassismuskritischen Bildungsarbeit unterwegs und es ist schon, es erschlägt einen. Also auf wie vielen Ebenen man noch was zu tun hat, wo es noch an Sensibilisierung fehlt und wo auch strukturelle Transformationen noch notwendig sind. Das ist schon sehr anstrengend, natürlich auch, weil wenn man aus betroffenen Perspektive auch noch diese Arbeit macht, dann ist man sozusagen doppelt belastet. In Bezug auf die Struktur selbst, aber natürlich auch die eigenen Erfahrungen, weil man sich da immer auch wieder in ja auch sehr anstrengenden und manchmal auch grenzüberschreitenden Räumen bewegt, weil es auch eben Menschen gibt, die nicht verstehen, warum man diese Arbeit macht und warum sie notwendig ist. Gleichzeitig bin ich eben sehr oft in Räumen, was bedeutet, dass ich sehr häufig für solche Themen gebucht werde. Das heißt, da passiert tatsächlich was, weil man in den Strukturen auch viele Menschen hat, die wirklich bereit sind für diese strukturellen Veränderungen, Transformationen und dementsprechend auch möchten, dass man mehr Sensibilisierung mit in die Struktur reinnimmt, dass man mehr Repräsentation in den Führungspositionen hat. Also da sind große Debatten, die stattfinden. Viele Podien beziehen sich ja auf diese Thematiken und auch die ganzen Sensibilisierungsworkshops, die durchgeführt werden. Also ich sehe da auf jeden Fall schon auch sehr viel Potenzial, dass da gerade wirklich was stattfindet. Ist aber auch eine wirklich harte Arbeit, die man da machen muss. Und da haben wir zum Glück oder ich zum Glück auch ein Netzwerk mit Menschen, die ebenfalls diese Arbeit macht und die einem auch den Rücken decken in dieser sehr auch anstrengenden und fordernden Zeit.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass diese Batterien, die da einfach auf eine Art und Weise leer gehen, die ja besonders ist, dann eben auch wieder gefüllt werden. Eine Sache vielleicht noch zum Abschluss, was ich total spannend fand. Ich habe, und das war, meine ich, auch in einem von deinen Texten gelesen, dass einer der Gründe, warum es so wichtig ist, dass diese Arbeit eben auch im Sport gemacht wird, um diese Räume im Sport zu öffnen, der ist, dass man spricht ja oft über die positive Bedeutung von Sport und dass Sport stärkt und zur Gesundheit und auch zum Wohlergehen beiträgt. Und
dass das aber eben nicht funktioniert, wenn man im Sport die ganze Zeit Ausgrenzungserlebnisse hat.
Mhm.
Ist das was es so auf den Punkt bringt, auch die besondere Bedeutung dieses ohnehin wichtigen Themas eben innerhalb des Sports?
Total. Und ich finde, du hast auch nochmal was ganz Wichtiges angesprochen. Und zwar aus meiner Perspektive müssen wir aufhören, uns selbst zu erzählen, was für eine tolle verbindende Kraft der Sport hat. Das ist ein Mythos, weil es auch das perfekte Werkzeug ist, eben um auszugrenzen und auch Trennung herzustellen. Und das sieht man eben, also vielleicht noch zum Abschluss, was das Thema Kolonialismus anbelangt, dass eben auch diese ganzen Sportarten, ob es Fußball ist, Cricket, Rugby, wie auch immer, ja von Kolonialmächten in die Kolonien gebracht worden ist und der Sport als Werkzeug genutzt wurde, um die Bevölkerung zu zivilisieren, um sie zu erziehen. Und man auch verboten hatte irgendwie, dass man noch andere lokale Sportarten eben auch betreiben darf. Also da wurden ganz krasse Strukturen mit dem Sport erschaffen, um Menschen zu trennen. Und wenn wir endlich mal verstehen und aufhören, uns selbst zu erzählen, dass der Sport einfach so eine tolle Strahlkraft hat und dass so viele Menschen und Nationen zusammenkommen, sich verbinden und mal genauer hinschauen, wo wir überall Ausgrenzung herstellen, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Das heißt, es geht also eher auch darum im organisierten Sport, dass wir uns von alten Narrativen verabschieden und mal einfach der Wahrheit ins Auge blicken. Und dann können wir daran arbeiten.
Würdest du als Rückfrage dazu noch sagen, der Sport hat das Potenzial für verbindende Kraft, aber dafür muss man eben diese Strukturen erstmal offenlegen und sich damit ehrlich machen?
Ja, der Sport hat definitiv dieses Potenzial. Die Frage ist natürlich auch, wen möchte der Sport verbinden? Ja, und wenn wir da keine Durchlässigkeit schaffen in den Strukturen, also dass dann eben auch mehr marginalisierte Personengruppen in den Entscheidungspositionen sitzen, dann kommen wir auch nicht weiter. Und wenn wir das schaffen und eben nicht nur beispielsweise jetzt auf den Fußballplätzen so viele Menschen haben, die eine Einwanderungsgeschichte haben und die man gar nicht in den Strukturen sieht, ja, und wenn man das verändert und mehr Durchlässigkeit schafft, dann wären wir schon auf jeden Fall einen Schritt weiter. Und dann hätten wir wirklich eine ganz große Strahlkraft im Sport und können da wirklich auch in Bezug auf Ausgrenzung ganz, ganz viel verändern, besser gesagt sogar transformieren, sodass es dann wirklich ein Spiegel der Gesellschaft wird.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Ziel, finde ich. Und ich bin total froh, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über diese wichtige Thematik zu sprechen. Ich hoffe, die HörerInnen haben nicht so sehr mitbekommen, dass wir heute technische Probleme hatten. Ich sage schon mal auch zum Abschluss des Jahres nochmal vielen, vielen Dank an den Andreas Thies, der den Podcast immer sehr geduldig schneidet, ganz egal in was für einer Verfassung ich ihm alles anliefere. Und natürlich ein großes Dankeschön an Stefan Moser, der ihn mit betreut bei Sport1 und eine große Stütze im Hintergrund ist dafür, dass es ihn jetzt schon im vierten Jahr gibt. Und natürlich ein ganz, ganz, ganz besonderes Dankeschön auch an dich, liebe Rachel, für deine Zeit und für deine Expertise und für dein Einlassen. Das hat diesen Podcast ganz extrem bereichert. Dankeschön.
Super, vielen lieben Dank. Mein Danke geht auch an dich.
Ja, und damit bleibt mir jetzt Richtung Ende des Jahres nur all denen unter euch, denen das was bedeutet, noch eine schöne Adventszeit und dann bald frohe Weihnachten zu wünschen. Allen, die andere Feste feiern im Dezember und Januar, für diese Feste frohe Feiertage und allen, für die diese Zeit schwierig ist oder die vielleicht generell gerade schwierige Zeiten durchmachen, eine feste Umarmung durch den Äther, natürlich nur, wenn sie das möchten, wenn ihr das möchtet. Wirklich allen einen guten Rutsch in ein hoffentlich leichteres 2025. Passt gut auf euch und aufeinander auf.